Willkommen bei «Geschichte aus Aarau»,
der Podcast mit Aarauer Blick auf Geschichte. Willkommen, liebe Zuhörerinnen. Mir gegenüber sitzt Manuel, der heute seine Geschichte wird erzählen. Ich, der Simon, bin schon gespannt und freue mich da so auf das ausklingende Jahr hin, die zweitletzte Folge von diesem Jahr zu hören, weil ich bin im Moment noch eine schöne Weihnachtsgeschichte am Zusammenstellen.
Okay.
Aber bis dorthin, Manuel, wirst du mich jetzt hoffentlich heute gut unterhalten.
Ich hoffe es auch, ja. Heute zusammen. Ja, genau wie du sagst, habe ich wieder mal eine Folge dabei. Ich bin noch nicht so in Weihnachtsstimmung, aber ich freue mich sehr in dem Fall auf deine Weihnachtsfolge. Aber wir machen heute etwas, wo noch nicht so mega weihnachtlich ist. Bevor wir aber anfangen mit dieser Folge, möchte ich wie so ein bisschen uns als Thema antasten. Wir fangen gerade an. Und zwar mit einer Frage, ich wollte nämlich von dir wissen, weil viele haben mich schon gefragt, sie würden gerne ein bisschen mehr über uns persönlich kennenlernen. Darum frage ich dich, Simon, hast du ein Guilty Pleasure? Also irgendetwas, das dir Spass macht, wo du jetzt aber nicht so gerne würdest vor anderen Leuten zugeben.
Das ist mal ein guter Eisbrecher. Das
ist natürlich auch gut für einen Podcast, oder wenn sie alle hören, was du eigentlich nicht willst zugeben.
Meine Guilty Pleasure.
Du darfst auch Soft Guilts ansprechen. Soft Guilts.
Raffaellos.
Okay.
Das ist ein Guilty Pleasure. Ich bin eher der salzige Typ, was Essen angeht. Und Süßes ist in dem Sinn keine Versuchung, aber wenn es eine Box Raffaellos irgendwo im Haus hat, das bleibt kein Tag voll. Okay.
Und dann wisst ihr auch jetzt, was ihr im Simon auf die Weihnacht schenken. Du sprichst Essen an, das ist wahrscheinlich etwas, wo viele Leute irgendeinen Guilty Pleasure haben. Meine Guilty Pleasure, also das, was mir so als erstes eingefallen ist, ist Fußball. Das ist auch etwas, wo viele Leute als Guilty Pleasure haben.
Sicher, weil man einfach nicht so will dazu stehen, dass man ins Fußballstadion geht, rumschreien. Oder ja, in welcher Hinsicht ist das so Guilty Pleasure?
Ich finde, Fußball ist etwas, was mir mega Spass macht. Und ich gehe gerne zum Beispiel ins Stadion, ins Brückelfeld vom FC Aarau, gehe Match schauen. Aber ich finde auch, dass Fußball immer wieder so ein bisschen Schlagzeilen beinhalten, die mich nicht so erfreuen. Und das sind auch schon so ein bisschen die zwei Sachen, die wir in der heutigen Folge werden besprechen. Also wir werden eine kleine Fußballfolge haben. Und bevor jetzt die Ersten schon abschalten und sagen, Fußball interessiert mich überhaupt nicht, ich werde nicht nur einfach irgendwelche random Fußballfacts über den FC Aarau euch erzählen, sondern auch noch ein bisschen politischere Seiten vom Fußball beleuchten. Ich werde dann noch sehen, was ich genau damit meine. Aber ich glaube, dass auch Leute, die sich nicht mega für Fußball interessieren werden, auf die Kosten kommen in dieser Folge.
Ich bin sehr froh, einmal mehr, dass du diese Folge machst, weil ich tatsächlich muss sagen, ich bin, glaube ich, etwa zweimal ein Match vom FC Aarau schauen, im Brücklifeld vor Ort. Und sie haben jedes Mal verloren. Und darum habe ich, es sind immer so ein bisschen die wichtigen Spiele gewesen. Und darum habe ich eigentlich entschieden, es lohnt sich wie nicht, wenn ich gehe.
Ja, wir haben ja schon ein paar Sportfolgen gemacht. Aber ich habe gleich gedacht, so ein Podcast zu Geschichten aus Aarau, da muss der FC Aarau schon fast irgendwie vorkommen. Weil es ist ja doch der Sportverein, der momentan einmal, ja, am populärsten ist in Aarau. Ich möchte, wie ich schon gesagt habe, eigentlich nicht nur vom FC Aarau eine Geschichte erzählen, sondern von einem Herr, der Fritz Kerr heisst. Und der war Mitte der 1930er Jahre Trainer vom FC Aarau. Und es soll auch ein bisschen darum gehen, wieso der Fritz Kerr zum FC Aarau gekommen ist und vor allem auch, wieso er wieder gegangen ist. Er ist nämlich nicht lange beim FC Aarau geblieben, aber das werden wir noch hören.
Das ist auch sicher ein Fact oder ein Name, wo ich jetzt so meine, auch mal mit, wenn man nach dem FC Aarau googelt und irgendwie eine Sportgeschichte, nicht gerade, dass du nicht gerade mit dem Titel anfängst, den der FC Aarau mal gehabt, sondern ganz an einem anderen Punkt einsteigst. Mhm. Und zu dem habe ich jetzt wirklich noch nie etwas gehört.
Ja, wir werden, bevor wir zum Fritz Kerr persönlich kommen, gleich noch so ein bisschen jetzt am Anfang darüber reden, wie eigentlich der Fußball auf Aarau gekommen ist. Weil wo der Fritz Kerr in den 30er Jahren auf Aarau gekommen ist, hat es den Verein doch schon knapp 30 Jahre lang gegeben. Aber so um 1900 herum war eigentlich Fußball noch nicht wirklich ein Thema in Aarau. Es war sogar eher so ein bisschen, entweder gar nicht bekannt gewesen, was Fußball überhaupt ist. Und wenn, ist es eher unbeliebt gewesen, weil so die öffentliche Meinung war, dass Fußball so ein Sport ist, der viel zu gefährlich ist. So, das sind so irgendwelche junge Männer, die sich nur verletzen. Gerade für Kinder Sex ist nicht besonders gefährlich. Also, das muss man sich auch mal vorstellen, es ist ein bisschen mehr als 100 Jahre her. Heute ist Fußball ein riesiges Ding und um 1900 hat eigentlich niemand wirklich so genau gewusst, was ist das für ein Spiel.
Und wir haben ja schon etablierte Sportvereine und Sportarten, wie wir jetzt in vergangenen Folgen auch schon gehört haben, eben die Turner und die Radfahrer, die ja teilweise dort auch schon so ein bisschen anfangen.
Genau.
Also muss sich eigentlich der Fußball da ein bisschen elbögeln und wahrscheinlich auch durchsetzen gegen das Etablierte, das wir schon haben.
Ja, das ist noch lustig, wo der Fußball dann doch so, wo man schon ein bisschen von dem gehört hat, wo eben die Presse auch vor allem negativ über Fußball berichtet hat, sind vor allem die Turner gewesen, die den Fußball kritisiert haben.
Da haben wir es.
Weil sie halt sich als eine Art Mannschaftssport gesehen haben und die Fußballer, das sind so die Individuen gewesen, die eigentlich mehr gegeneinander als miteinander gespielt haben.
Sehr ironisch eigentlich, weil ich glaube, heute würde man es gerade andersrum sehen. Also auch für mich, wo weder jetzt im Moment aktiv Fußball spielt, noch je irgendwie geturnt hat. Mhm. Natürlich hat man Turnvereine, aber wenn man das im Fernsehen schaut, wenn vorgeturnt wird und so, dann hat man jetzt eh das Gefühl, dass die Individualathleten und der Teamsport ist der Fußball.
Genau, das ist heute natürlich ein bisschen anders. Früher sind Turner so die gewesen, die eben den Zusammenhalt und auch so ein bisschen den Nationalstolz gefeiert haben. Das haben wir ja auch schon in einigen Folgen angesprochen. Es sind auch vor allem Schüler gewesen, die geshootet haben. Also in den Schulen, zum Beispiel an der BITZ, hat es so eine Schülermannschaft gegeben. Die haben den Fußball vor allem durch Austauschschüler kennengelernt. Kannst du dir vorstellen, aus welchen Ländern die Austauschschüler gekommen sind?
Jetzt bin ich schon aus zweierlei Hinsicht überrascht. Erstens, dass es in dem Fall wirklich schon so eine Schulsportmannschaft gegeben hat. Ich nehme an, das ist jetzt etwa 20er Jahre, 10er Jahre, 20er Jahre.
Wir sind immer noch um 1900.
Um 1900, ja, genau. Okay. Ja, also schon mal das, der Umstand. Mhm. Und zweitens, dass es Austauschschüler an der Bezirksschule gibt. Von wo jetzt die kommen, ich mache mir jetzt einfach und sage, sie sind aus England, aus dem Mutterland vom Fußball, wenn das überhaupt stimmt.
Die einfache Antwort ist auch die richtige Antwort. Also ob jetzt die wirklich dort an die Schule gegangen sind, weiß ich nicht. Einfach die Schüler haben durch Austauschschüler den Sport kennengelernt. Und die sind aus England gekommen, wo der Fußball bekanntlicherweise auch ja, erfunden worden ist, sozusagen. Zum Teil sind sie auch aus Holland gekommen, habe ich gelesen. Und wie wir auch schon viel darüber geredet haben, sind ja die Engländer auch die gewesen, die Ende 19. Jahrhundert immer mehr in die Schweiz gereist sind. Zum Beispiel so, um die Alpen zu erkunden. Dort hat es ja auch den Tourismus, oder ist ja also die Hochphase vom Tourismus gewesen. Da hast ja du auch schon darüber erzählt. Also es war wirklich kein Zufall gewesen, dass genau um diese Zeit viele Engländer in der Schweiz gewesen sind. Sind übrigens auch, also die Schweiz war auch eines der industrialisiertesten Länder gewesen zu dieser Zeit. Und dann war es auch neulich, dass in der Schweiz sich ab und zu Engländer aufgehalten haben. Und die haben eben den Schweizer eigentlich das komische Spiel mit dem Lederball näher gebracht. Der FC St. Gallen war der erste bekannte Verein, der eine Vereinsgründung in der Schweiz gemacht hat. Das war 1879.
Sogar schon, das ist ja relativ früh eigentlich.
Genau, ist wahrscheinlich sogar auch der erste Verein auf europäischem Festland gewesen.
Ah, ja.
Wahrscheinlich streitet man sich da auch darüber, wer jetzt da der allererste Verein war. Die GC war auch recht früh, 1886, ist übrigens von einem Engländer gegründet worden. Darum auch der Name, der englische Name, Grasshoppers, also Grasshoppers. Und auch noch ein lustiger Fun-Fact, das Wort «schutte» oder «schutte», das stammt auch vom englischen Wort «shoot». Mhm. Also es ist eigentlich nicht nur das Spiel, sondern auch wie wir darüber reden. Ist eigentlich alles von den Engländern importiert wurde in die Schweiz. Ja, die Spieler aus den Schülermannschaften in Aarau, die haben dann 1902 in der Brauerei Rieniker, also heute Spaghetti Factory, den FC Aarau gegründet. Das Datum 1902, das kennen wahrscheinlich alle. Das sieht man auch auf vielen Tattoos und so.
Manuel, wo ist es bei dir zu den Guilty Pleasures gekommen? Wo ist dein 1902 Tattoo?
Machen wir da vielleicht eins, wenn sie wieder aufsteigen. Ja, lustigerweise hat es noch einen anderen Verein gegeben, Nimble Boys, die sich dann im FCA auch angeschlossen haben. Am Anfang haben wir dann im FCA auch den Übernamen Nimble Boys gegeben. Ich glaube nicht, dass heute noch jemand im FCA so sagt. Das Clublokal ist die Bayerische Bierhalle geworden, an der oberen Vorstadt, also an der Ecke der Bahnhofstrasse. Und den ersten Match haben sie gegen Lenzburg 1-0 verloren. Ja, beim FC Aarau ist es aber fußballerisch sehr schnell aufwärts gegangen. 1909 haben sie bereits ihr erstes internationales Spiel gegen Union Mannheim gehabt. Und die Zeit hat auch zu den goldigen Jahrzehnten vom Verein dann gehört.
Lange Durststrecke in dem Fall, bis 90er wieder.
Ja, es geht auf und ab, werden wir dann noch sehen.
Was ist das, nur schnell, vielleicht weißt du das, internationales Parkett, was ist das für ein Turnier, das dort schon ausgetragen wird?
Ich weiss nur, dass die Schweizerische Fußballassoziation hat Spiel organisiert hatte und in Aarau ist auch schon, also hat es schon im Schachen Spiel gegeben, bevor es den FC Aarau gegeben hat, weil einfach der Schachen ein besonders geeigneter Ort war, um zu shooten. Und es ist halt auch relativ zentral in der Schweiz. Und ich weiss nicht, ob das wegen dem war, aber dass vielleicht die internationalen Mannschaften drum in Aarau gespielt haben. Es war auch so gewesen, dass es wie eine Art Werbespiel gegeben hat, einfach um den Fußball zu promoten. Hm. Vielleicht ist es auch wegen dem zu internationalen Spielen gekommen. Aber ich weiss ehrlich gesagt gar nicht genau, wann es so eine internationale Liga gegeben hat. Mhm. Der Schweizer Meister ist Aarau dann bereits 1912 gegen Étoile La Chaux-de-Fonds geworden und 1914 gegen IB, also gerade zweimal fast hintereinander. Die Spiele haben beide im Schachen stattgefunden. 1910er Jahre sind eigentlich sehr, sehr erfolgreich gewesen. Noch erfolgreicher als jetzt die zwei Schweizer Meistertitel würden vermuten lassen, weil sie wären zweimal eigentlich auch Schweizer Meister geworden. Einmal gegen Lausanne, wo sie mit 5-4 das Finalspiel gewonnen haben. Lausanne hat dann aber moniert, dass der Schiedsrichter schlecht pfiffen hat und das Spiel ist dann wiederholt worden und Aarau hat verloren. Und zwei Jahre später ist genau das Gleiche nochmal passiert und nachher ist Aarau zu dumm geworden. Nachher haben sie einfach irgendeine B-Mannschaft geschickt und die haben dann 1-8 verloren im Final gegen Brühl St. Gallen. In den 1910er Jahren sind auch Ideen aufgekommen, ein richtiges Stadion für Aarau zu bauen. Im Schachen war zwar eine gute Wiese, aber das Militär hatte dort aber nicht so Freude gehabt, weil ihre Rösser sich ständig verletzt haben wegen den Löchern, die es gegeben hat auf der Wiese. 12 Jahre nach dieser Idee hat dann der FC Aarau 1924 sehr schmal in der neuen Sportstätte im Brücklifeld können ein Fußballspiel bestreiten.
Das ist in dem Fall schnell gegangen, so ein Stadion zu bauen.
Das habe ich mir
erstaunlich.
Ich habe mir das hier auch in meinen Notizen aufgeschrieben. Es ist schneller gegangen, als es heute geht, ein Stadion zu bauen.
Offenbar. Ja, gut, das Militär war ja dafür, dass die möglichst wegkommen.
Genau, ja. Und das eidgenössische Schützenfest war übrigens auch in dieser Zeit, das hat auch im Schachen stattgefunden. Und die waren dann froh, dass der FC Aarau mal ein bisschen aus dem Schachen wegkommt. Einfach, um uns noch mal kurz in die Zeit zurückzuversetzen. Der Stehplatz-Eintritt hat 1 Franken gekostet, für Frauen und Militär sogar nur 50 Rappen und für Schüler 20 Rappen. Also ist auch ein bisschen anders als heute. Die Stehplatzerhöhungen, die sind dann noch nicht entstanden, die sind erst gebaut worden, wo Keba neben dem Brücklifeld entstanden ist, weil der Aushub von der Keba hat man gerade gebraucht, um die Stehplätze noch zu erhöhen. Also hat man dort auch noch eine gute Symbiose gehabt mit der Keba. Nicht nur wegen dem Bau des Stadions ist der Club dann in den 20er und 30er Jahren finanzielle Schwierigkeiten gekommen. Aarau war eine kleine Stadt, auch dann im Vergleich zu Städten wie Zürich oder Bern, wo etablierte Fußballmannschaften gegründet haben. Und hat auch Schwierigkeiten gehabt mit der Professionalisierung vom Fußball allgemein. Und darum sind sie 1933 auch das erste Mal aus der höchsten Liga abgestiegen. Lustig dort auch noch, das Torverhältnis von dieser Saison in 22 Spielen ist 20-103 gsi. Oh. Also sie haben mehrere Spiele dort mit über 10 Goal verloren.
Haben sie nur noch B-Mannschaft geschickt, so wie beim letzten 8-1?
Ja, ich glaube, sie haben dort einfach nur noch eine B-Mannschaft gehabt, so wie es aussieht.
Ja. Ja, offenbar.
Ja, der FC Aarau hat sich dann auf den Abstieg oder nach dem Abstieg sich offiziell zum Amateurismus bekennt und sich eigentlich vom Profifußball verabschiedet. Und der Baumeister, ich weiß nicht genau, was mit Baumeister gemeint ist, aber er war auf jeden Fall der Baumeister von Aarau, der Angelo de Maddalena, hat eine Trainerkommission ins Leben gerufen, um den ersten Berufstrainer vom Club anzustellen.
Also das heisst, vorher hat man zwar professionell Fußball gespielt, der Trainer selber war aber kein professioneller Trainer gewesen, und jetzt hat man einen professionellen Trainer und die Mannschaft ist jetzt dafür ein Amateurteam.
Genau. Man hat eigentlich das Ziel gehabt, man hat einen Trainer, den man einigermaßen vergüten kann. Dafür haben die Spieler fast nichts verdient und haben auch nur zweimal in der Woche trainiert.
Haben dafür können im Club lokal Bier trinken oder so?
Das war sowieso eine wichtige Tradition, die offenbar auch hoch geschätzt war, dass die Spieler nach jedem Training und nach jedem Spiel auch noch Bier trinken und ein bisschen Spass haben. Das hat offenbar in dieser Zeit zum Fußball gehört.
Das ist nur um den Elektrolytenhaushalt gegangen, oder? Dass man da wieder ersetzt nach einem grossen Einsatz.
Wahrscheinlich schon, ja. Das muss es gewesen sein.
Wahrscheinlich das,
ja. Ja, von 47 Anmeldungen ist einer ausgewählt worden. Es hat übrigens Anmeldungen von ganz Europa gegeben.
Für ein Amateurteam.
Offenbar war der FC Aarau doch ein attraktiver Ort für Trainer, die auf der Suche waren, um dem Club wieder zur Grösse zu verhelfen. Auf jeden Fall ist der Herr ausgewählt worden, den ich am Anfang schon erwähnt habe, der österreichische Internationale, der Fritz Kerr. Wir verabschieden uns jetzt ein bisschen von dem Auf und Ab vom FC Aarau in den ersten paar Jahrzehnten und ich möchte dir näher bringen, wer der Fritz Kerr war und wie er zum FC Aarau kam.
Kannst du mir noch mal schnell ein Jahr sagen, wo er kam?
Er ist 1933 zum FC Aarau als Trainer gewählt worden.
Okay.
Genau. Seine Tochter, die Katharina Kerr, die offenbar immer noch in Aarau wohnt, oder 2016, wo sie im Artikel erwähnt worden ist, noch in Aarau gewohnt hat. Sie hat einen Nachlass von ihrem Vater untersucht und im Hermann Rauber gegeben, der dann einen Artikel in den Aarau Neujahrsblätter geschrieben hat. Ich werde euch das meiste jetzt aus dem Artikel erzählen. Der Fritz Kerr ist 1892 in Wien geboren und ist dort im jüdischen Haushalt von seinen Grosseltern aufgewachsen. Und nach dem Ende der Donaumonarchie ist der Fritz Kerr Fußballprofi geworden und hat beim Sportclub HKA Wien gespielt und ist dort dann auch Trainer geworden. HKA Wien übrigens ein jüdischer Sportverein, den es heute immer noch bzw. wieder gibt, wo auch andere Sportarten noch betrieben werden. Der Verein ist auch bekannt, weil er als erster Verein vom Kontinent eine englische Mannschaft hat können schlagen, nämlich West Ham United mit 0-5.
Nicht schlecht.
Genau, und der Fritz Kerr hat dort auch mitgespielt. Das war, glaube ich, 1924 oder 1925. Und ich habe schon erwähnt, dass das ein jüdischer Verein ist. Und das hat dazu geführt, dass aus rassistischen Gründen später behauptet worden ist, dass es gar nicht der Sportclub HKA sei, der West Ham geschlagen hat, sondern der Wiener AC. Oder sogar die österreichische Nationalmannschaft.
Aus welchen Kreisen ist das gekommen? Also wir sind ja, ist das dann in den 30er, 40er Jahren nach Anschluss von Österreich? Oder ist das eher von Seite von England gewesen, wo das so probiert haben zu rechtfertigen, wie sie da 0-5 klatschen haben können einfahren?
Das ist vom nationalsozialistischen Deutschland und Österreich behauptet worden. HKA ist auch nach dem Anschluss von Österreich als nationalsozialistische Deutschland verboten worden. Wir sind jetzt gerade ein bisschen steil in die Zeit eingegumpelt. Es wird ab jetzt auch ein paar nicht so tolle Sachen geben, wenn ich euch erzählen werde. Aber eben, es gehört halt leider auch zum Fußball von dieser Zeit. Der Captain von HKA, der in diesem Spiel gespielt hat, der Maxl Scheurer, der ist nachher auch von den Nationalsozialisten ermordet worden. Er war nicht der Einzige, der verfolgt und ermordet worden ist in dieser Zeit. Also nicht der einzige Fußballer. Der Fritz Kerr selber, der hat auch seinen Namen geändert. Von Kohn zu Kerr. Also hat ursprünglich Fritz Kohn geheissen. Ich weiss nicht genau, wieso er seinen Namen geändert hat, aber ich nehme auch an, dass das aus Schutz war, damit er seine Fußballkarriere weiterverfolgen kann.
Ich nehme an, weil du jetzt eben davon geredet hast, dass was mit denen alle, was die alle für ein Schicksal hatten, das ist in der Zeit eben Ende 30er Jahre und in den 40er Jahren, nachdem das Deutsche Reich einmarschiert ist. Das nationalsozialistische Deutschland in Österreich.
Es ist vielleicht ein bisschen einfacher nachvollziehen, wenn ich das gerade an der Karriere von Fritz Kerr kurz illustriere, was ihm passiert ist. Er ist eigentlich am Anfang scheinbar sehr erfolgreich gewesen. Also auch in Wien und nachher als Trainer ist er eigentlich vor einer sehr erfolgreichen Karriere gestanden. Er war Trainer gewesen bei Stuttgart und nachher auch in Buenos Aires und in Mülhouse. Und ist dann 1932 zurück zu den Stuttgarter Kickers gekommen und ist dort auch Trainer gewesen. Und nachher ist eben das Jahr 1933 gekommen, wo der Hitler Reichskanzler wurde ist. Und der hat dann den sogenannten Arier-Paragraph erlassen. Für die, die noch nie von dem gehört haben, der Arier-Paragraph, sind mehrere Gesetze gewesen, die zum Ziel hatten, alle sogenannten nicht-arischen Menschen aus staatlichen und nicht-staatlichen Körperschaften und Zusammenschlüssen auszuschliessen. Was dann auch mit der Verfolgung von jüdischen Menschen einhergegangen ist.
Und den Weg bereitet hat für das, oder?
Genau, und Fußballvereine, das sind auch Körperschaften gewesen, die von dem betroffen gewesen sind. Und die Stuttgarter Kickers, die sind einer der ersten Vereine gewesen, wo der Arier-Paragraph auch hat wollen umsetzen und jüdischstämmige Menschen aus ihren Reihen verbannt haben. Der Fritz Kerr, der ist im Mai 1933 sogar verhaftet worden und später von den Stuttgarter Kickers entlassen. Übrigens ist bis vor wenigen Jahren auch die offizielle Haltung vom Verein gewesen, dass der Fritz Kerr freiwillig den Verein verlassen hat. Was natürlich nicht der Fall gewesen ist. Und der Kerr ist über Wien auf Aarau geflüchtet. Wo er, wie gesagt, Trainer geworden ist vom FC Aarau.
Und über Wien muss man sagen, weil einfach Wien damals noch eigenständig war, beziehungsweise Österreich, oder?
Genau, also ja. In dem Moment hat er in Aarau die Stelle als Trainer können wahrnehmen, aber es war sicherlich auch aus dem Grund gewesen, dass er Österreich hat müssen sowieso verlassen, früher oder später, weil er die Erfahrung gemacht hat, dass er nicht mehr erwünscht war im nationalsozialistisch geprägten Fußball und darum eine Trainerstelle in Aarau oder in der Schweiz allgemein hat wollen wahrnehmen. Ja, jetzt, wie ist es ihm Fritz Kerr in Aarau ergangen? Er hat dort als Trainer eine ganze Menge zu tun gehabt. Eben, wie schon erwähnt, Aarau hat sich dann als Amateurverein bekannt. Er hat sich neben dem Training auch für das Sekretariat müssen kümmern und für die Behandlung von verletzten Spielern. Also er hat so ein bisschen alles gemacht im Verein. Man hat immer noch nur zweimal in der Woche trainiert. Und er ist aber, also der Fritz Kerr ist mit Aarau in dieser Saison trotzdem sehr erfolgreich gewesen. Ihm ist nämlich 1934 bei einem Hort der sofortige Wiederaufstieg gelungen. Also ich glaube, irgendwie im allerletzten Spiel hat es dann doch nicht ganz geklappt. Das kennen wir ja aus jüngster Vergangenheit.
Ja, ich glaube, das sind die Aarauer Fans genau. Sich langsam gewöhnt. Ja. Aber toll.
Eine Saison drauf, 1935, ist dann der Wiederaufstieg tatsächlich gelungen. Aber der Fritz Kerr steht schon wieder nicht mehr bei Aarau gewesen. Er hat nämlich den Verein nur eine Saison lang trainiert. Und nachdem er mit Lausanne der Schweizer Cup-Final gewonnen hat, ist er dann nochmal kurz nach Aarau zurückgekommen. Das nicht nur aus sportlichen Gründen. Er hat nämlich Elsa de Maddalena geheiratet. Vielleicht kommt der Name noch bekannt vor. Das war nämlich die Schwester von Angelo, wo ja eben der Baumeister war, der Fritz Kerr in erster Linie auf Aarau gebracht hat.
Also ich stelle mir vor, der ist in einer Art von Sportchef oder hat da so ein bisschen
Ich glaube, Gönner, die Funktion hat er gehabt,
ja. Ja, okay. Genau.
Es gibt auch ein Foto, wo also all die Funktionäre und so, oder Funktionäre hat man noch nie wirklich können sagen, denn aber alle, die mit dem Verein irgendetwas zu tun haben, so stramm vor der Linse stehen. Dort sieht man auch den Fritz Kerr und den Angelo de Maddalena drauf. Also die haben sich auch gut kennt, sind befreundet gewesen miteinander. Ja, und jetzt ist der Fritz Kerr wieder in Aarau Trainer gewesen, hat sogar einen Aarauerin geheiratet. Und es hat eigentlich ganz ausgesehen, als würde der Fritz Kehrwelle in Aarau dauerhaft Fuß fassen.
Ja, das würden wir erwarten, ja. Unter diesen Bedingungen.
Ja, und du ahnst jetzt schon, wenn ich das so formuliere, es ist leider nicht so gekommen.
Und wahrscheinlich wieder nicht ganz freiwillig.
Leider nicht. 1938 hat der sogenannte Anschluss von Österreich an Nazi-Deutschland stattgefunden.
Genau, du hast den sogenannten eben, Anschluss ist ja in der Aussageform vom nationalsozialistischen Deutschland, genau. Wird das so gesagt. Aber
also es ist
in dem Sinne ein Einmarsch.
Ja, eine faktische Annexion vom Land ist das gewesen. Und das hat nicht nur zur Folge gehabt, dass Österreich zum Reich gehört hat, sondern dass der NS-Terror sofort gegen die jüdischen ÖsterreicherInnen eingesetzt hat. Und der Fritz Kerr hat als Folge seit 1938 einen J-Stempel im Pass müssen haben. Also einen Stempel, den alle jüdischstämmigen Menschen im Pass haben müssen haben, um sie kennzeichnen, damit man sie hat können besser erkennen und durch das auch ja, die Verfolgungsmaschinerie vom NS-Terror besser funktioniert hat.
Und er ist immer noch österreichischer Staatsbürger, nehme ich an.
Also genau, ja.
Vorerst wahrscheinlich ja. Noch.
Genau, er war immer noch österreichischer Staatsbürger und hat aber aufgrund von dieser Änderung im Pass natürlich eine weitere Verfolgung müssen fürchten und ist dann mit seiner Frau Elsa geflüchtet nach Buenos Aires.
Wo er ja schon geschubtet
hat. Genau, dort war er ja schon mal als Trainer aktiv, darum war es für ihn wahrscheinlich naheliegend, dort hinzuflüchten. Und dort ist er bis 1951 geblieben, also bis nach dem Krieg, auch eine recht lange Zeit. Er hat in dieser Zeit in Buenos Aires auch nicht können im Fußball nachgehen. Er hat dort in einer Getreidehandelsfirma gearbeitet, als Filialleiter. Er hat immer noch viel Kontakt gehabt zu Leuten vom Fußball aus Europa, auch aus Aarau. Also er hat auch Briefkontakt gehabt mit Leuten aus Aarau, mit, zum Beispiel mit dem Angelo de Maddalena und mit anderen Leuten, die im FC Aarau nachgestanden sind. Aber das war eigentlich das Einzige, was ihn in dieser Zeit mit dem Fußball verbunden hat. Erst eben nach dem Krieg 1951 hat er wieder können und auch wollen nach Europa zurückkehren und ist dann auch sofort wieder Trainer geworden. Sein Comeback als Trainer hat er ausgerechnet bei den Stuttgarter Kickers gemacht. Also bei dem Verein, der ihn entlassen und verstoßen hat. Sogar bei dem Trainer, der ihn dort mal verstoßen hat.
Also unter dem Trainer, als ja. Assistenztrainer in dem Fall.
Also nein, es war anders. Der, der ihn nachher als Trainer ersetzt hat, hat ihn nachher wieder angeworben beim Verein. Ja. Die Gründe, für, wieso er sich gerade den Verein wieder ausgesucht hat, die sind nicht ganz klar. Vielleicht war es eine Trotzreaktion. Vielleicht hat er auch den Verein irgendwie immer noch mit sich umgetragen, weil es ja doch auch eine Art Heimat war für ihn. Er war zweimal bei diesem Verein aktiv. Vielleicht waren es auch ökonomische Gründe. Vielleicht auch ein bisschen etwas von all diesen Sachen. Ja, ist der Fritz Kerr nochmal zum FC Aarau zurück? Ja, ist er. 1954. Jedoch nur sehr kurz. Auch wieder nur eine Saison. Er hat nach diesem Jahr den FC Aarau endgültig verloren. Und der FC Aarau hat ohne ihn müssen auskommen in diesen Folgejahren.
Hat das irgendeinen Einfluss gehabt auf den Erfolg des FC Aarau dort? Das erste Mal hast du ja gesagt, dort war er recht erfolgreich gewesen. Leider hat es nicht ganz geklappt in den 30er Jahren. Aber jetzt 54 war eine normale Saison.
54 war eine normale Saison. Der FC Aarau hat dann langsam aber stetig wieder die Aufwärtsspirale gefunden, sozusagen. Also die ganz grossen Erfolge konnte der FC Aarau dann in den 80er und 90er Jahren feiern. Göppsieg 1985 und Schweizer Meister 1993 sind so die bekanntesten Erfolge. Und auch Ende 80er Jahre und praktisch durch die ganzen 90er Jahre durch auch Europa-Cup-Teilnahme. Das war auch in dieser Zeit gewesen, also 80er Jahre, wo der Ottmar Hitzfeld in Aarau gross geworden ist und dann eine sehr, sehr bekannte und erfolgreiche Karriere gehabt hat. Also im FC Aarau ist es in den Folgejahren sehr, sehr gut gegangen. Die Frage ist, ist es auch im Fritz Kehr in den Folgejahren gut gegangen, wo er den FC Aarau verloren hat? Er ist als Trainer dann wieder zurück nach Deutschland und später wieder nach Österreich gekehrt und hat dort im Alter von über 60 Jahren all seine Trainerdiplome müssen nachholen, weil er ja die alle verloren hat so in dieser Zeit, wo...
Wegen dem Unterbruch, weil genau, er aktiv
ja, war. Genau, ja. Er war internationaler Trainer, war mit mehreren Vereinen sehr erfolgreich auch als Spieler. Er hat die aber alle nachgeholt und hat dann weiterhin trainiert. Und hat dort auch dann seine letzten Erfolge gefeiert und seine Karriere auch beendet. Seine Tochter Katharina Kehr, die hat sich eigentlich praktisch ihr ganzes Leben noch politisch und aktivistisch eingesetzt gegen Rechtsextremismus, Rassismus und politische Diskriminierung. Das ganz sicher auch aufgrund von der Geschichte, die ihr Vater und sie hat müssen erleben. Und das führt mich jetzt auch schon eigentlich zum Schluss von dieser Geschichte. Ich habe am Anfang gesagt, ich mache eine Fußballfolge. Bei mir gibt es immer wieder Leute, die sagen, Politik hat im Fußball nichts verloren. Im Fußball darf es nur über Fußball gehen.
Das heisst ja in vielen Sportdiskussionen und ist ja jetzt im Moment gerade wieder aktuell mit der kommenden WM.
Genau. Also ich persönlich bin der Meinung von der Katharina Kehr. Ich nehme sie auch als Vorbild. Dass eben gerade wenn Sachen nicht gut laufen und auch irgendeine Diskriminierung vorherrscht, dass man dann die Sachen auch muss ansprechen und sich gegen die Diskriminierung engagieren. Du sagst es, auch heute ist das noch wichtig. Und ja, ich finde es wichtig, dass man sich auch fragt, wer am Fußball kann teilnehmen und wer nicht und aus welchen Gründen. Und darum habe ich auch versucht, die durchaus auch spannende Sportgeschichte vom FC Aarau mit einer andere Geschichte noch ein bisschen zu verbinden. Ich hoffe natürlich auch, dass der FC Aarau auch in Zukunft ein offener Verein bleibt. Und natürlich auch, dass es ihm sportlich wieder ein bisschen besser geht.
Das hoffe ich auch jetzt, als ich kein Spiel mehr schaue, dass es das etwas nützt.
Also gerade letzten Sonntag haben sie 6-1 gegen Wiel verloren. Ist jetzt auch nicht gerade etwas, was man sich auf die Fahne kann schreiben kann. Aber vielleicht, ich weiss nicht, wenn ihr die Folge hört, vielleicht geht es im FC Aarau ja sportlich wieder besser. Ich weiß es nicht.
Ja, Zukunft. Wir drücken die Daumen.
Ja.
Was mir sehr gut gefallen hat, ist, dass du eine Geschichte eigentlich aufgreifst, wo es jetzt nicht nur einfach um sportliche Leistungen geht, sondern wo du ja eigentlich jetzt auch wieder einmal mehr aufzeigst, wie eigentlich Aarau oder jetzt in dem Fall der FC Aarau im Zentrum auch von Weltgeschehen, von Weltpolitik oder zumindest europäischer Geschichte steht und da auch tangiert ist und nicht einfach jenseits ist und du jetzt eine Person sichtbar gemacht hast, die, glaube ich, neben den geläufigen Erfolg, den du genannt hast von den 80er und 90er Jahren, die sicher vielen bekannt ist, eine Geschichte, die wahrscheinlich bei vielen ja, schon lange nicht mehr gleich im Gedächtnis ist, dass du das jetzt hast können, den Leuten vielleicht nochmal mehr ins Gedächtnis rufen.
Genau, man muss vielleicht dazu auch sagen, also es ist nicht selbstverständlich, dass jemand wie Katharina Kehr die Vorarbeit leistet und die Geschichten von so Menschen aufarbeitet. Es kann natürlich durchaus auch sein, dass es in der Schweiz noch andere Geschichten gibt, gerade zu dieser Zeit. Vielleicht gibt es auch in der Schweiz Vereine, die zur Zeit des Nationalsozialismus nicht so offen waren. Ich weiss es nicht, aber es wäre sicher etwas, was man noch weiter erforschen könnte. Ja gut, ich weiss nicht, wenn ich das nächste Spiel schaue, aber ich werde auf jeden Fall die Geschichte von Fritz Kehr wahrscheinlich immer ein bisschen im Hinterkopf behalten und hoffe aber auch, dass ich das Spiel vom FC Aarau eben mit Freude kann erleben, ohne irgendwie müssen an Diskriminierung denken.
Ich glaube, das ist etwas vom Schönen im Sport, dass man eben Sport auch geniessen darf, ohne dass man die ganze Zeit an politische Probleme, an gesellschaftliche Probleme muss denken, sondern eben Sport um des Sportes Willen kann betreiben oder geniessen.
Gut, dann ich weiss nicht, wie sportlich es bei uns weitergeht. Wir haben ja jetzt schon ein paar Folgen über Sport gehabt. Ich freue mich sicher schon auf deine Weihnachtsfolge, die dann nächsten Monat wird rauskommen.
Ja, du hast mit deiner Folge eigentlich schon einen guten Auftakt gemacht. Meine Folge wird tatsächlich zumindest zum Teil in der Weihnachtszeit spielen.
Okay.
Da bin ich sehr froh gewesen, aber es wird nicht so weihnachtlich, weil dort wird es dann tatsächlich auch um ein ähnliches Thema gehen, wo ja bei sicher vielen in Aarau nicht gleich bekannt ist oder zumindest auch Legende umrankt.
Okay.
Mehr werde ich noch nicht erzählen, aber es wird sicher eine dichte Folge.
Okay, schon mal ein kleiner Teaser für nächsten Monat. Übrigens, apropos Teaser, ihr dürft gerne auch immer wieder vorbeischauen auf unserem Instagram-Kanal «Geschichten aus Aarau Podcast», wo wir auch immer wieder Bilder zu den aktuellen Folgen aufladen oder irgendwelche Hintergrundinformationen. Da gibt es auch einmal kleine Teasers zu den nächsten Folgen, wo ihr schon ein bisschen mehr Infos bekommt, um was es wird gehen. Also schaut doch dort mal vorbei und ihr dürft natürlich gerne auch uns Feedbacks auf dem Kanal schicken und natürlich auch die anderen Folgen auf Spotify oder auf welchen Kanal ihr auch immer das wünscht, nachhören. Und ja, Simon, dann würde ich sagen, wir hören uns nächsten Monat wieder.
Unbedingt. Ich freue mich und hoffe, deine Neugier schon geweckt zu haben.
In dem Fall, ciao Simon.
Ciao Manuel.
Tschüss zusammen.